Das Rote Buch, ein Podcast über Hobbits mit Luis,
Mio
und Jens.
Wasser, das dem Springquell gleich, gen Himmel steigt, ist wonnenreich. Doch niemals rauscht ein Quell so süß, ihr heißes Wasser, ihr platsch auf die Füß.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Roten Buch, zur letzten aufgenommenen Folge im Jahr 2023 und zur erst veröffentlichten Folge im Jahr 2024.
Frohes neues Jahr.
Frohes neues Jahr.
Euch allen, wenn ihr das hört, ist tatsächlich schon 2024, auch wenn wir uns ja in den letzten Zügen des Jahres 2023 befinden, während wir hier aufnehmen.
So eine kleine Zeitreise zwischen den Jahren.
Ja, wir sind in der berühmten Zeit zwischen den Jahren. Ne?
Ja,
zwischen
ja.
Weihnachten und Silvester oder Neujahr ist irgendwie die Zeit zwischen den Jahren. Die scheint nirgendwo so richtig hinzugehören.
Ja.
Ist eigentlich eine ganz schöne Zeit, oder?
Mhm. Total, sehr schön entspannt. Ein bisschen. Ich finde es super schön, morgens auszuschlafen.
Ich auch.
Mio, sag mal, wer sind wir denn überhaupt und was machen wir hier?
Also, ich bin Mio, der eben geredet hat, ist Luis und neben mir sitzt Papa und wir besprechen Kapitel für Kapitel den Herr der Ringe und sind beim Kapitel eine aufgedeckte Verschwörung, Nummer 5.
Genau. Grüß aus dem Pott, Mio. Du hast, weil es war ja Weihnachten und da hast du... Es war eigentlich kein Geschenk, oder? Aber erzähl mal, was du gemacht hast, was du mitgebracht hast an Weihnachten.
Also, weil Oma, eine meiner Omas, hat sich einen Baumbart als Gemälde von mir gewünscht. Und ich habe ihr den dann an Weihnachten mitgebracht. Und sie hat sich richtig gefreut. Und deswegen grüße ich jetzt Oma.
Viele Grüße.
Viele Grüße. Oma, die hört das übrigens auch.
Ja,
ja, aber auch viele Grüße an die andere Oma und an die dazugehörigen Opas. Ja.
Genau, genau. Die haben von mir übrigens auch ein schönes Gemälde erhalten, welches was zeigt.
Also wir haben ein Bild von Van Gogh, ein bisschen ja den Stil genommen, halt uns an was inspiriert und dann halt ein bisschen verändert.
Also ein Gemälde nach Van Gogh hast du gemalt.
Ja.
Das Gemälde für die eine Oma mit dem Baumbart kann man übrigens auch auf Instagram gucken. Deshalb guckt da gern mal vorbei. Genau, check it out.
Genau, genau. Hat, glaube ich, auch schon zu, doch eine Reaktion geführt. Hat die Leute, glaube ich, auch gefreut, was du da gemalt hast. Nicht nur die Oma. Aber da bekommt sicherlich jetzt auch einen besonderen Platz. Ihr habt das schon ausgewählt, richtig? Wo es hängen soll?
Mhm.
Ja, super. Also, nochmal viele Grüße an euch da draußen und an alle, die auch schön Weihnachten mit der Familie gefeiert haben.
Ja, ja. Jetzt steht ja Silvester an, ne?
Was hast du denn vor an Silvester?
Ja, was habe ich denn vor, genau.
Erzähl doch mal.
Ha. Okay, ich erzähle. Abends kommen meine Freunde und dann feiern. Oder wir sind ein bisschen zusammen dann übernachten bei mir. Bei uns hier.
Und?
Aber was wir genau machen, wissen wir noch nicht genau.
Wollte ich gerade fragen. Das wisst ihr noch nicht genau oder verratet ihr es noch nicht?
Also einer bringt auf jeden Fall Monopoly mit. Und eine Musikbox bringt er auch mit. Genau.
Die Knabbereien und so weiter sind eingekauft. Also eigentlich kann nicht so viel schief gehen, denke ich, oder?
Mhm. Auf jeden Fall nicht, nee.
Naja. Also, wenn ihr das hier hört, wird die Party auf jeden Fall schon vorbei sein, glaube ich. Möglicherweise läuft sie noch, weil wir haben fest vor, die Folge am 1.1. in den frühen Morgenstunden zu veröffentlichen. Könnte also sein, dass während ihr diese Folge dann hört, die Jungs noch Party machen.
Das kann sein. Und das Beste, also eine sehr gute Sache gibt es natürlich auch noch dann abends, weil Papa macht Pizza. Die berühmte Pizza Papa.
Ja, die ist wirklich fantastisch.
Das ist gut. Wenn ihr noch nie richtig gutes Essen gegessen habt, dann ist sogar meine Pizza gut.
Ich würde sogar sagen, besser als bei manchen Italienern.
Wow.
Ja, finde ich auch gut.
Hätte ich fast rot.
Aber vielen
Dank. Vielen Dank.
Gerne, gerne.
Bitte.
Ja, also lasst uns doch mal dann einen Schritt weiter gehen von den Grüßen und den Silvesterplänen hin zum letzten Kapitel. Worum ging es denn im letzten Kapitel?
Ja, also ich habe meine Notizen gerade vom letzten Kapitel nicht aufgeschlagen, deshalb muss ich mich gerade ein bisschen zurückerinnern.
Oh, Gedächtnistraining.
Oh, also, sie sind gewandert.
Das hättest du jetzt auch raten können, das stimmt immer.
Ja, ich kann gut raten. Und dann haben sie den schwarzen Reiter hinter sich gesehen und sind dann durchs Dickicht zu einem Bauer gekommen, zum Bauer Maggot gekommen.
Der gute alte Maggot, genau.
Frodo mochte das nicht so sehr, weil er einmal Pilze geklaut hat bei ihm und deshalb Angst vor Maggots Hunden hat. Aber eigentlich war Maggot ganz nett, hat und Frau Maggot hat Frodo dann auch noch später einen Korb voller Pilze gegeben, nachdem sie dann beim Abendessen da waren und Bauer Maggot sie zur Bockenburger Fähre gefahren hat.
Und an dieser Bockenburger Fähre befinden wir uns jetzt mit den Hobbits.
Und?
Da sind sie auf jemanden gestoßen.
Nicht Merry.
Der ihnen entgegengeritten kam.
Wie ein schwarzer Reiter.
Genau.
Das denken sie zumindest. Oder dachten sie. Genau, wie Mio eben schon gesagt hat, befinden wir uns jetzt im 5. Kapitel. Das heißt, eine aufgedeckte Verschwörung. Mhm. Also ich finde den Titel schon mal sehr interessant, muss ich sagen. Und bis zum Ende war mir nicht klar, warum das Kapitel so heißt. Aber dazu kommen wir ja noch. Mhm. Nachdem der Bauer Maggot weggeritten ist, machen die sich dann auch auf den Weg nach Krickloch, wo Frodos neues Zuhause sein wird.
Ja, also erstmal setzen sie ja mit der Bockenburger Fähre über.
Genau.
Und dann machen sie sich auf in Richtung Krickloch, wo das Zuhause ist, wie du sagst. Merry wird vorausgeschickt. Der geht ja gar nicht mit den anderen mit, sondern der geht ja vor, ne? Der reitet ja vorweg. Und der Weg von der Bockenburger Fähre nach Krickloch ist auch gar nicht mal so kurz, ne?
Ja, also wir haben es ja auch auf der Karte eben vor der Aufnahme nochmal gesehen. Das ist ein ganz schönes Stück, nochmal ein bisschen, bis nach Krickloch. Und nachdem sie dann aus der Fähre ausgestiegen sind, und dann drehen sie sich nochmal um. Und Sam sieht einen schwarzen Reiter hinter sich. Sie wissen nicht ganz genau, dass es ein schwarzer Reiter ist, aber es wird uns beschrieben wie ein Bündel, das auf dem Boden liegt oder kniet und schnüffelt. Und wir wissen ja, dass die schwarzen Reiter schnüffeln. Deshalb vermute ich jetzt mal, dass es ein schwarzer Reiter ist. Und ich denke, das vermuten die Gefährten auch.
Ja, wird ja, glaube ich, auch angesprochen. Ne? Also, dass die Vermutung haben, dass es ein schwarzer Reiter ist. Und Merry möchte ja auch wissen, was denn die schwarzen Reiter sind, worum es sich dabei handelt. Frodo möchte aber zu dem Zeitpunkt nichts dazu sagen, sondern erst, wenn sie eben ja in dem Zuhause angekommen sind. Also Frodo möchte noch wissen, wie die Reiter denn den Brandywine überqueren können. Und Merry erklärt eben, dass es die Brandywine-Brücke gibt, etwa, wie weit ist das entfernt?
20 Meilen.
10 Meilen.
10 Meilen? Ach, 10 Meilen.
Weiter nördlich, genau. Und die müssen 20 Meilen genau, reiten, um wieder zurück quasi zu kommen Richtung der Brandywine-Fähre, der Bockenburger Fähre.
Mhm. Genau, für Sam ist es das erste Mal auf der Fähre, auf dem Brandywine-Fluss. Aber für Frodo nicht das erste Mal. Und ich fand's interessant, weil die Eltern von Frodo sind ja auf dem Fluss gestorben. Und ich glaube, es ist schon seltsam für Frodo, dann über den Fluss zu fahren, wenn da die Eltern drauf gestorben sind.
Wird aber gar nicht erwähnt.
Wird also nicht erwähnt, genau.
Wird eben nicht gesagt, Frodo hat eben ein merkwürdiges Gefühl oder ähnliches, sondern vielleicht ist auch hier im Moment wirklich diese Sorge vor den schwarzen Reitern prägender. Wissen wir nicht genau. Auf jeden Fall wird es tatsächlich nicht erwähnt, dass hier die Eltern von Frodo eben umgekommen sind.
Ja, und dann wird doch über die Bockländer etwas erzählt, oder?
Genau, über Bockland.
Mhm. mir ist aufgefallen, die schließen ihre Türen ab bei Nacht, was gegen die Auenländer nicht stimmt. Was so mit Leuten wie den Sack ein Bold lehnst, dann könnten sie doch einfach mal bei Bilbo reinspazieren, sich alle Silberlöffel klauen und weggehen.
Ja, aber selbst die Sackheim-Beutlins wollen natürlich nicht als Diebe gelten. Ne? Und sie berufen sich ja vielleicht darauf, dass als sie die Silberlöffel mitgenommen haben, man davon ausgegangen war, dass Bilbo tatsächlich tot war.
Aber dann geben sie es ja nicht zurück. Wenn man davon ausgeht wirklich, dann ist ja gut. Aber dann, wenn es sich herausstellt, dass sie ja noch leben... Sie haben das trotzdem nicht zurückgegeben.
Das stimmt.
Ja.
Also gelten sie doch trotzdem schon als Diebe.
Ja, aber ich glaube, es ist nie so wirklich bewiesen, dass sie die Löffel wirklich geklaut haben. Also Bilbo ist sich sicher, aber er hat, glaube ich, auch keinen Beweis in der Tasche, ne? Sondern er behauptet das zumindest.
Stimmt, es wird im ersten Kapitel doch gesagt, dass Bilbo vermutet, dass sie es geklaut haben. Lobelia vermutet es nicht, sie weiß es.
Ja, ja, genau. Irgendwie sowas war da. Also ich meine, dass es eben nicht offiziell bewiesen ist, dass sie tatsächlich die Löffel mitgehen lassen haben. Aber natürlich, klar, die sind da nicht ganz ehrlich, die Sackheim-Beutlins. Nur die wollen natürlich nicht, also das ist jetzt auch nicht deren Art, in irgendwelche Häuser zu spazieren und Dinge zu klauen. Ja, die sind ja einfach nur scharf auf Beutelsend.
Ja, aber es war gar nicht mein Ziel, über die Sack kein Beutelins zu riddeln. Es war mein Ziel, darüber zu reden, ob dann nicht irgendwelche Diebe auch in die Häuser reinspazieren könnten und Dinge rausholen könnten. Und dann hauen sie wieder, wenn es Tag ist, ab. Und dann kommen sie beim nächsten Einbruch wieder.
Ja, daran kannst du ja sehen, dass das im Auenland offensichtlich nicht passiert. Also natürlich ist das möglich, wenn Häuser nicht abgeschlossen sind, kann jeder reingehen. Aber das passiert eben offensichtlich nicht. Also die Hobbits untereinander sind so ehrlich, dass sie das nicht tun.
Ja, aber seit 19 gibt es ja sowas wie schwarze Reiter.
Das gab es ja aber lange nicht. Trotzdem finde ich es interessant, dass Bilbo trotzdem zwei Schlüssel hat für seine Tür. Auch wenn sie nicht abgeschlossen wird.
Stimmt.
Ich glaube,
Bilbo. Und die Schlüssel werden ja tatsächlich sogar an den Alten umgegeben, ja. Also insofern, so ganz unüblich ist es dann vielleicht doch nicht. Zumindest, also vielleicht schließt man dann seine Tür ab, wenn sein ganzes Haus voller Stollen mit Gold ist.
Ja, dann vielleicht. Das, und was ja bei Beutelsend der Fall ist.
Wie wir ja alle wissen.
Genau, wie wir wissen.
Ja, wie haben wir ja zuletzt noch in der Kneipe quasi gehört, ne? Was die alle erzählen über...
Ja, wenn so viel erzählen, da muss was dran sein, wenn das so viel erzählen.
Vor allen Dingen, wenn das Hobbits erzählen.
Dann. Ja, und ich glaube, Bilbo ist auch so gescheit, dass der einfach seine Tür abschließt.
Weiß man nicht.
Ja, aber du hast recht, es wird hier etwas über die Bockländer erzählt und... über die Geschichte von Bockland. Was erfahren wir denn noch über Bockland? Hast du dir noch was gemerkt?
Nee, ich habe mir nur darüber was aufgeschrieben.
Also Bockland ist praktisch ein Familienland, würde ich mal nennen, oder eine Kolonie. Es war doch so, dass die... Jetzt fällt mir der Name der Familie nicht ein.
Altbock.
Dass die doch das Schloss gebaut haben. Und dann immer wieder mehr Häuser gebaut haben, um für ihre Familie, um das zu vergrößern, um mehr Platz zu haben. Und daraus ist dann Bockland geworden.
Genau. Gorhendad Altbock überquerte als erster eben den Brandywine, der bis dahin eben als Ostgrenze des Auenlandes galt, und baute eben dort das Brandigut. Und änderte eben seinen Namen dann daraufhin zu Brandybock, also von Altbock zu Brandybock, und wurde damit der Herr dieses Landes dort und hat vor allen Dingen dann das Land erweitert für seine Familie und eben für Bedienstete und Freunde und so weiter. Und so entstand dann das Bockland außerhalb der ursprünglichen Grenzen des Auenlandes.
Hieß das nicht Brandy Schloss oder Brandy Gut?
Ich weiß Brandy Gut, aber ich glaube, es wird auch mal Brandy Schloss oder Schloss Brandy Gut genannt oder so.
Also Schloss kommt auf jeden Fall auch mal vor. Ja.
Und es ist ja nicht klein, wird auch beschrieben. Also während Sie dann auf dem Brandywein auf der Fähre sind, sehen Sie es ja im Hintergrund mit, ich glaube, circa 100 Fenstern, irgendwie drei großen Haupteingängen und vielen Nebeneingängen, ist ja dieses Brandygut im Grunde auf dem unteren Teil des Berges oder des Hügels gelegen. Also stelle ich mir schon ziemlich imposant vor, gerade so in Hobbit-Ausmaßen, wie groß dieses Brandygut da wohl sein mag.
Finde ich auch.
Jetzt habe ich mir erst aufgeschrieben, was du eben meintest, dass Mary vorreitet, um das zweite Abendessen vorzubereiten. Und dann kommen Frodo, Pippin und Sam auch irgendwann an am Haus. Und das Haus ist im Stile einer Hobbithöhle. Mit einem grasbedeckten Dach und runden Fenster, einer runden Tür und keinem Obergeschoss. Also es gibt Häuser, aber die sind dann schon sehr im Stile von Hobbithöhlen. Also zeichnet sich da so praktisch ein Baustil im Auenland durch, würde ich mal behaupten.
Ja, ich glaube, das Thema Baustil hatten wir ja schon mal im Prolog. Und es gibt ja nicht nur diesen Baustil, sondern ich stelle mir auch noch vor, dass es normalere Häuser, die nicht einer Hobbithöhle nachempfunden sind, im Auenland gibt. Und er halt zeigt sich bestimmt wieder, also muss man sich wahrscheinlich auch leisten können, ein Haus im Stil einer Hobbithöhle bauen zu können.
Ja, ja, und ich finde auch schön, dass Mary und Friederike Bolger versucht haben, es nach Beutelsend einzurichten. Also wenn ich jetzt aus Beutelsend rausgehen würde und dann nach Krickloch und dann stille alles so wie in Beutelsend, dann würde ich mich da auch wohlfühlen, wahrscheinlich.
Ja, zumal wenn du vorher eben der Bewohner von Beutelsend warst, ne, und es man dir wieder so eingerichtet hat, wie du es von deinem Zuhause gewohnt bist. Wobei es ja auch ein bisschen langweilig ist, ne? Also wenn man schon umzieht, finde ich, darf man das auch sehen.
Ja, würde ich auch so machen, ein bisschen neu einrichten, so damit man so ein bisschen Neues, aber er bleibt ja nicht lang da.
Ja, das ist ja erstmal egal. Ich glaube nur sowieso, das ist ein solcher Gedanke, dass man was Neues haben möchte, gar nicht so sehr Hobbit-mäßig ist, sondern einem Hobbit gefällt es bestimmt gut, wenn das so eingerichtet ist. Gerade wenn es so, ja, doch schön und ja, doch gehobener wahrscheinlich eingerichtet ist, wie es bei Frodo der Fall gewesen sein wird.
Ich habe noch eine Frage.
Bitte.
Friedegar Bolger macht dir die Tür auf. Also entweder ich habe es überlesen oder vergessen. Was macht Friedegar Bolger jetzt hier? Und wer ist das?
Friedegar Bolger ist ein Freund von Frodo und so. Und der wollte, ja, der soll Frodo spielen während der Abwesenheit.
Dazu kommen wir ja gleich. Das weiß Frodo ja noch nicht, dass das so sein soll. Friedegar Bolger ist mit Merry zusammen und den Möbeln eben nach Krickloch gekommen, um hier also erstmal die Möbel, den Möbeltransport zu machen, als auch eben das entsprechend einzurichten.
Um den Möbellaster zu fahren?
Genau.
Ja, okay, dann stimmt. Ich kann mich daran erinnern, dass es irgendwann schon mal vorgekommen ist, aber ich habe es jetzt irgendwann vergessen.
Kleine Info, ich habe mal in der History of Middle-Earth geguckt. Das ist ja eben der, die, ich glaube, 12-bändige Kompendium von Christopher Tolkien, in dem die ja, Entstehungsgeschichte unter anderem des Herrn der Ringe auch sehr ausführlich dargelegt ist und frühere Versionen der einzelnen Kapitel eben auch abgedruckt sind. Und in der ursprünglichen Version, also in dem, ja, wahrscheinlich in dem ersten Manuskript, gibt es tatsächlich Friedegar Bolger noch gar nicht in dem Kapitel. Und es sind auch andere Dinge anders, als es in der letztendlichen Geschichte sind. Komme ich aber gleich nochmal drauf, weil wir jetzt vielleicht erstmal in der finalen Fassung, in der veröffentlichten Version ein Stück weiter.
Dann kannst du ja vielleicht nach dem Kapitel nochmal so eine kleine Zusammenfassung des ersten Entwurfs machen.
Ja, ich guck mal, wie ich das einfließen lasse.
Ja, finde ich cool. Ja, sie gehen doch jetzt zum Baden, oder?
Ja.
Pippin lobt Mary dann direkt.
Wozu?
Dass er das Bad vorbereitet hat.
Mhm.
Ja, und Dann ist Frodo ganz kurz ein bisschen neckisch zu Pippin. In welcher Reihenfolge gehen wir jetzt rein? Der Schnellste oder der Älteste zuerst? Auf jeden Fall bist du der letzte Peregrin. dann stimmt Pippin ja ein kleines überschwingliches Lied an.
Ja, also genau. Erstmal antwortet Merry da ja darauf, dass er es natürlich besser vorbereitet hat. Sie müssen nicht nacheinander in die Badewanne, sondern können alle gleichzeitig baden.
Ja.
Und dann geht quasi die Badewannenparty ab.
Ja. Und mir ist aufgefallen, Pippin trinkt Bier, obwohl er noch nicht volljährig ist.
Geht ja gar nicht.
Ja, echt.
Er ist doch höchstens 27.
Boah, 27, noch so jung.
29.
Noch so jung. Noch nicht 33. Ja. 33 ist man volljährig.
Ich weiß nicht, ob Biertrinken und Volljährigkeit im Auenland wirklich einen Zusammenhang hat.
Glaube ich nicht. Also, die trinken doch bestimmt zu jeder Tageszeit zum Frühstück schon Bier bis zum geht nicht mehr.
Ja, das weiß ich nicht.
Doch, aber auch doch. Teestunde.
Genau, die trinken ja auch Tee. Aber ich denke schon, dass Bier tatsächlich ein ziemlich weit verbreitetes Getränk sein wird und was wahrscheinlich auch nicht nur Erwachsene trinken. Was ja auch in Europa nicht so unüblich war.
Zum Mittel.
Im Mittelalter. Ja?
Bier oder Wein war es, glaube ich. Also im alten Rom war es Wein und nicht Bier, genau. Ja.
Und Pippin denkt da mal ausnahmsweise falsch, nämlich Bier ist zum Trinken da und Wasser zum Baden. Das stimme ich jetzt mal nicht zu, beides ist zu beidem da. Halt, ich meine, Trinken ist zu beidem da.
Also, du willst eigentlich sagen, dass man auch Wasser trinken kann.
Ja, und wolltest damit auch sagen, ich mache ein Bier.
Und dass du in der Regel im Bier badest.
Nein, das meine ich nicht. Da habe ich mich nur versprochen,
glaube ich dir nicht.
Nein.
Jetzt ist es raus.
Nee.
Nein, okay. Also, sie baden. Und du hast ja auch schon ein Zitat aus dem Badewannenlied von Pippin gebracht. Nämlich Pippin macht am Ende eine große Überschwemmung.
Ja.
Patsch. Platsch.
Auf die Füße.
Was er auch vor dem Abendessen wieder wegmachen muss. Aber es gibt ein Badewannenlied. Gibt es dann auch ein Trinklied? Ja, bestimmt. Gibt es dann auch ein Putzlied? Gibt es dann auch ein Spüllied? Gibt es dann auch ein Esslied? Gibt es dann alles? Hausaufgabenlied?
Also bei den Hobbits bestimmt. Glaub schon, dass es das... Also Hausaufgaben weiß ich jetzt nicht, ob die wissen, was
die
das
ist. Die gehen noch nicht mal in die Schule.
also... Nee, das glaube ich tatsächlich nicht. Ich weiß nicht. Ich denke schon, dass es zu relativ vielen Tages- oder Lebenssituationen Lieder geben wird.
Ich kenne ein Trinklied.
Putzlied kann ich mir sogar sehr gut vorstellen. Ja, Trinklieder gibt es bestimmt nicht nur eins.
Das kommt sogar in den Filmen vor einmal.
Ja, da gibt es auch ein Trinklied, genau.
Mio kennt das Lied sehr, sehr gut. Er benutzt es auch manchmal, wenn er trinkt.
Nein. Und nicht nur Wasser.
Wenn er wieder in Bier badet.
Dann macht er eine Kombi aus Badelied und Trinklied.
So, jetzt trink dein Badewasser aus.
Ja. Ich glaube, bei Mio ist das Badewasser leer, bevor er über reingestiegen ist.
Dann habe ich den Stöpsel gezogen.
Ja, also Pippin schafft es auch, die Badewanne leer zu machen, ohne einen Stöpsel zu ziehen. Er lässt das Wasser nämlich einfach
platschen
und macht den gesamten Fußboden nass. Und Merry kommentiert das, dass er es aufwischen muss, bevor er überhaupt was zu essen bekommt.
Für mich sind das keine festgemachten Wannen, sondern halt so Wannen, die so halt nur dahingestellt werden. Und dann halt auch, weil Pippin so eine Überschwemmung macht, schwimmen die jetzt auch so ein bisschen.
Ja, also ich stelle mir auch keine festen Wannen vor, also nicht wie wir das heutzutage haben, eine eingebaute Wanne. Ich stelle mir so einen großen Holzzuber vor, also so rund tatsächlich, so ein bisschen aussehend wie ein Fass, nur eben deutlich größer.
Mhm.
Und also aus Holz, oder? Okay. Wie stellt ihr euch das vor?
Also jetzt, wo du es sagst, kann das sehr gut sein mit dem Holz, weil das passt auf jeden Fall zu Auenland, finde ich, deutlich mehr als so eine Keramik.
Keramik werden die... Ich kann mir auch keine Metallwanne vorstellen. Ja,
so stelle ich, habe ich mir eben mir genau, vorgestellt.
So, okay. So habe ich mir eben auch vorgestellt. So diese Metallbadewanne, die man aber keine festen, so mit den Füßen, so an den Ecken.
Naja, auch schön, auch schön.
Ja, so eine stelle ich mir auch vor.
Ja, ich habe mir immer das aus Holzwannen vorgestellt.
Kann aber auch sehr gut sein. Also Holz, Auenland, das passt irgendwie zusammen.
Ja, wie auch immer, auf jeden Fall haben sie dann gebadet und dann gibt's Abendessen.
Ja, und alle wollen Pilze, aber Frodo macht nochmal was, mir gehören die Pilze.
Du meinst wieder, er macht etwas, was dich darin bestätigt, dass Frodo nicht so nett ist.
Nein, das meine ich gar nicht. Aber wenn ihr Essen kauft oder ihr uns fragt, ja, was wollt ihr denn essen, dann sagen, und wir dann irgendwas sagen, zum Beispiel Nudeln, dann sagt ihr doch nicht, wir haben die Nudeln gekauft. Sowas.
Nee, aber wenn ich die geschenkt bekommen hätte, die Nudeln, dann würdest du nichts davon abkriegen.
Ja.
Quatsch.
Für ein zweites Abendessen, aber wir kennen das ja von Hobbits, ist es sehr viel. Es gibt Pilze plus dann noch mehrere Gänge. Ich wäre schon nach den Pilzen pappsatt, weil ich keine esse. Deshalb wäre ich schon nach dem ersten Abendessen satt.
Nee, das macht ja keinen Sinn. Du wärst ja dann immer noch genauso hungrig, weil du sie ja nicht gegessen hättest. Du würdest dich also freuen, dass es mehrere Gänge gibt.
Gab's auch beim Bauer Margot nur Pilze?
Nee.
Nee, auch Bier.
Ja, guck, dann ist doch alles gut.
Eine Badewanne voll Bier gab es beim Bauern. Nein, es wird immer auch mehrere Sachen gegeben haben. Also ich kann mir kein Hobbit-Essen vorstellen, wo es nur eine Sache gibt. Auch wenn es viele Pilze geben wird. Also es wird ja beschrieben, dass also sie wirklich sehr gierig nach Pilzen sind, also sehr, sehr gerne Pilze essen, was ja eben auch Frodos Streifzüge durch das Land vom Bauern Maggot nach auf der Suche nach Pilzen erklärt, als auch die Reaktion vom Bauern Maggot. Und hier jetzt bei den fünf Hobbits, die es ja gerade sind, reicht ja die Menge an Pilzen sogar nach Hobbit-Maßstäben aus. So viele hat Frau Maggot Frodo mitgegeben.
Und die waren ja eigentlich nur für Frodo gedacht. Am Anfang, glaube ich.
Ja, ich glaube... Ja, er hat sie geschenkt bekommen, aber ich vermute schon mit dem Gedanken, dass er das vielleicht auch teilen würde.
Aber da wusste Frau Margot nur von drei Leuten.
Ja, aber sie hat so viel eingepackt, dass fünf davon satt werden.
Also viel.
Ja, eben. Sehr viel. Ja, also sie essen und das zweite Abendessen, wie du sagst. Und langsam geht's darauf zu, dass Frodo denen was sagen muss.
Ja. Und Frodo, ich weiß nicht, wie ich anfangen soll. Merry, ich kann dir helfen.
Am Anfang geht es ja erstmal nur um die schwarzen Reiter, bevor Frodo denen was sagen muss. Am Anfang erzählt ja erstmal die anderen beiden, was passiert ist. Frodo hält sich erstmal zurück.
Vor allen Dingen erzählt Pippin.
Genau, Pippin. Erzählt aber Sam so, ja, genau. Also der bestätigt immer. Aber Frodo hält sich noch sehr zurück. Bis dann, Sam und Pippin ihn auch mal auffordern, jetzt auch mal was dazu zu sagen. Und dann erzählt er ein bisschen mehr.
Genau, dann erzählt Frodo ein bisschen, was noch interessant ist. Merry kommt ja auch auf Bauer Margot zurückzusprechen. Ja, der möchte ja tatsächlich wissen, was hat es mit den schwarzen Reitern auf sich und ob es tatsächlich so ist, dass der Bauer Margot Angst hatte, so schien es ihm. Dann geht es ja da auch darum, Pippin fordert ja dann Frodo eben auf, was zu sagen und leitet das ja eben ein mit, bisher wissen sie nicht mehr als die Vermutungen vom Bauer Maggot. Und darauf reagiert Frodo ja etwas hastig, etwas schnell und sagt dann sowas wie, Bauer Maggot weiß gar nichts. Und da schränkt dann wieder Merry ja ein und sagt, Bauer Maggot ist eigentlich ein relativ kluger Geselle. Hinter seinem Kopf geht eine Menge mehr vor, als man aus seinen Reden so heraushört. Außerdem hat er mehr gesehen, als man so weiß. Und insofern tut er das nicht so leicht ab, was der Bauer Maggot eben dann vermutet hat. Dann wird er ja auch aufgefordert, zumindest mal zu sagen, ob Bauer Maggot denn gut oder schlecht geraten hat. Was sagt Frodo darauf?
Ich denke, nach allem, was er wissen kann, hat er gut geraten. Geheimniskrämer Frodo.
Ja, und das rundet ja Frodo auch ab mit dem Hinweis darauf, dass auch das Ganze ganz und gar kein Spaß ist. Also, dass die schwarzen Reiter tatsächlich in irgendeinem Zusammenhang stehen mit dem Schätzen oder den Abenteuerreisen von Bilbo und dass es eben sogar ziemlich gefährlich ist. Und dass er eben weder in Krickloch noch an irgendeinem Ort sonst sicher sein wird. Und das ist im Grunde der Auftakt zu was?
Dazu, dass Frodo etwas erzählen muss.
Er möchte erzählen oder er weiß noch nicht, wie er es erzählen möchte, aber er weiß, dass es auf jeden Fall gerne vor dem Abend, also vorm Schlafengehen erzählen möchte. Aber er druckt immer noch so ein bisschen rum und Merry nimmt ihm dann das ab, indem er erzählt, dass sie eigentlich alles wissen, was er jetzt vorhat oder was passiert ist und was er jetzt machen möchte. Nämlich, Merry weiß, dass Frodo das Auenland verlassen will, aber nicht weiß, wie er Abschied nehmen kann. Und Abschied nehmen, weil er die nicht in Gefahr mitnehmen möchte, außer Sam, der schon zugesichert hat.
Wie ist denn Frodos Reaktion daraufhin?
Er sprachlos.
Ja, und er findet es auch ein bisschen er fragt sich, wem kann ich denn jetzt noch vertrauen? Jeder ist unvertrauenswürdig. Und eigentlich reagiert er ja darauf, wie habt ihr das herausgefunden?
Ja, erstmal ist er ja tatsächlich absolut sprachlos, ja, wie du sagst. Weil ist total perplex. Jetzt stelle ich mir eigentlich ganz lustig vor, die Szene. Ne? Also, wenn man sich jetzt mal wieder in die Charaktere hineinversetzt, wie sitzt Frodo da beim Abendessen und wie sitzen die anderen beim Abendessen? Was geht also in deren Köpfen vor?
Also Frodo pappsatt und sitzt dann da mit offenem Mund und starrt sie an.
Der hat wirklich diese Schwere vor sich. Der weiß irgendwie, er muss sofort weiter. Seine Freunde sind hier ausgelassen und für die ist klar, jetzt sind sie hier am Ziel angekommen, in Krickloch, hier wollte Frodo hin. Und er denkt, die sind jetzt hier, ne, feiern quasi die Ankunft in Krickloch und alles ist gut und so. Und er weiß aber für sich, er muss weiter und weiß aber eben nicht, wie soll er seinen Freunden sagen. Und dieses schlechte Gewissen, jetzt haben die hier sich so viel Mühe gegeben mit der Einrichtung, mit dem Abendessen und so. Und eigentlich ist das alles jetzt eine Tarnung und er muss direkt weiter. Und gerade Merry und Pippin sitzen ja hier in einem ganz anderen Gemütszustand. Die amüsieren sich ja auch sehr stark über Frodo, ne?
Ich kann mir vorstellen, dass in dem Moment, also würde mir, glaube ich, so ein bisschen so gehen, wo er weiß, also wo er mitbekommt, die wissen alle schon, dass ich los muss und dass sie schon mehr vorbereitet haben, als ich überhaupt wusste, dass bei ihm so ein bisschen eine Last abfällt.
Ja, ich glaube, erstmal ist es so ein Gefühlschaos, ne? Zwischen eben diesem Last abfallen. Ach, die wissen schon Bescheid und das macht es sehr viel leichter, bis hin zu diesem, wem kann ich denn überhaupt noch vertrauen? Dann auch die Angst, die spricht er ja auch aus, von wegen, weiß denn das ganze Auenland davon, dass ich fortgehe? Weil wenn diese vier es wissen, wissen es vielleicht sogar noch mehr Hobbits. Aber dieser Sorge widerspricht ja Merry, die sei unbegründet.
Mhm.
Aber eben so, das ist die Ausgangslage, in der die da am Tisch sitzen. Ja, also Frodo glaubt eben, die wissen nichts und die amüsieren sich sehr über Frodos Situation. Und gleichzeitig sind sie ja sehr ernsthaft. Also es ist ja beides. Also sie machen sich ein bisschen lustig über ihn. Gerade Pippin sagt er in dem einen Moment auch, als Frodo eben noch nicht weiß, wie er es sagen soll, so Zitat, in der nächsten Minute muss es kommen, flüsterte Pippin Merry zu, Merry nickte. Und also da sieht man ganz genau, die haben diese Situation im Grunde voll im Griff und Frodo eben nicht. Und dann berichtet Merry eben, was er eigentlich alles weiß. Und jetzt können wir mal tatsächlich drüber sprechen, wie lange weiß Merry denn eigentlich schon Bescheid? Ist ja auch erstaunlich, oder? Ist euch das aufgefallen?
Ja, der weiß das richtig lange, weil er war da ja noch nicht in den Tweens. Und die Tweens ist ja sowas wie die Jugend. Halt bis 33 von irgendwie 10 oder so. Von 10 bis 33.
Sind die Tweens nicht von 20 bis 29? Trenti.
Aber um das mal mit einem konkreten Ereignis zu verbinden.
Ja, genau. Als er noch nicht mal in Tweens war, das heißt unter 20, ist er hinter Bilbo hergelaufen. Und Bilbo und er, sie haben die Sackhalmbeutlins gesehen, wie sie gekommen sind. Und da ist Bilbo plötzlich verschwunden. Er war plötzlich weg. Und da war Merry so baff, dass er erst im letzten Moment sich auch vor den Sackhalmbeutlins verstecken konnte. Und dann, nachdem sie vorbei waren und er wieder rauskriecht aus seinem Versteck, sieht er plötzlich, wie Bilbo direkt vor ihm auftaucht. Oder vor ihm steht schon. Also er hat.
Und das etwas Goldblitzendes, glaube ich, in der Tasche verschwindet.
Und ab da hat er dann die Ermittlungen aufgegriffen. Er hat auch schon mal in Bilbos Buch gelesen, auch wenn nur kurz, aber da wurde ihm anscheinend auch einiges klar. Und er hat dann auch so ein bisschen sich seine Verschwörungstruppe gesucht.
Na, dazwischen liegen viele Jahre. Ja. Ist euch das klar? Also wirklich mal.
Mir ist das klar.
Ja, wie viele Jahre denn?
Ungefähr so 20.
Okay, mir ist das nicht klar.
Also diese Situation mit den Sackheim-Beutlins, wenn ich das richtig gelesen habe, war ja im Zusammenhang mit den Festvorbereitungen. Also auf Bilbos Abschiedsfest. Das muss ja 17 Jahre her gewesen sein.
Okay.
Und Merry beschreibt ja dann, dass er seither Frodo ziemlich genau im Auge gehabt hat, weil er die Vermutung hatte, dass Frodo Bilbo nachfolgen würde. Aber er hat tatsächlich erst in diesem Frühjahr, also wir sind ja jetzt im Ende September, müssten wir jetzt eigentlich sein, ne, vom Zeitpunkt her.
Ja.
Und dass er in diesem Frühjahr die anderen in die Verschwörung oder in sein Wissen eingeweiht hat und die Verschwörungstruppe gebildet haben.
Hm?
Das heißt, er hat über 16 Jahre lang sein Wissen tatsächlich geheim gehalten, oder?
Ja, das ist krass.
Oder lese ich das falsch? Habt ihr das anders wahrgenommen?
Ja, das ist wirklich krass, finde ich. Weil für einen Hobbit ist das schon krass und für so jemanden wie Merry noch krasser. Aber hätte Sam gewusst, ich glaube, dann wäre es immer noch krasser.
Ich wusste es nicht, dass es war, als dass er das bei den Festvorbereitungen mitbekommen hat. Aber dass es eine lange Zeit ist, das ist mir auch klar, dass es sehr lang ist.
Soll ich mal kurz zitieren?
Gerne.
Also, Merry erzählt dann, die Sackheim-Beutlins wurden ihm zum Verhängnis, wie du dir denken kannst. Eines Tages vor dem Abschiedsfest ging ich zufällig die Straße entlang und so weiter und so fort. Und dann kommt ein bisschen weiter. Also dann kommt auch noch die Situation, dass er tatsächlich in dem Buch von Bilbo gelesen hat, was ja Frodo auch nochmal fassungslos macht. Und dann kommt eben, wie gesagt, fuhr Merry fort, ich behielt mein Wissen für mich, bis die Dinge in diesem Frühjahr ernst wurden. Dann schlossen wir uns zu unserer Verschwörung zusammen. Und da es uns auch ernst war und wir ernst machen wollten, waren wir nicht sehr wählerisch in unseren Mitteln. Das heißt, er hat tatsächlich wirklich über die gesamte Zeit sein Wissen für sich behalten. Und das ist für einen Hobbit, finde ich,
erstaunlich.
Ja. Also ich überlege gerade, wie viele Wirtshausbesuche Merry in der Zeit gemacht hat. Und er hat es all die Jahre nicht erwähnt.
Krass.
Auf jeden Fall. Und wenn er noch das klassische Bier mit reinspielt im Wirtshaus.
Ja, wo die Zunge sich schon mal lockert.
Ja.
Also dadurch, wenn das so ist, dann hat sich Merry spätestens dadurch wirklich als Mitverschwörer für Verschwörungen aller Art und für Abenteuer aller Art qualifiziert, würde ich sagen.
Stimme ich dir vollkommen zu.
Ja, und dann, was sind denn die Mittel, die sie seit dem Frühjahr angewandt haben?
Sam.
Mittel gleich Sam. Sam ist
der Masterspionageur. Wie der heißt.
Der versteckte Ermittler. Er war der versteckte Ermittler, bis er von Gandalf erwischt worden ist. Und seitdem hat er den Mitverschwörern, also Pippin und Merry, nichts mehr erzählt, was er mitbekommen hat, weil er da ja sein Versprechen abgegeben hat an Frodo und Gandalf, dass er nichts erzählt. Aber dann hat er nochmal einen Auftritt, oder was jetzt nochmal klar wird, er hat das Gespräch mit Gildor mitbekommen, obwohl er ja anscheinend geschlafen hat.
Das habe ich tatsächlich über sehen. Wirklich, das mir, als ich vorbereitet habe, zum ersten Mal aufgefallen. Und Frodo ist dann so, ich werde niemals glauben, dass du schläfst. Vorher werde ich dir erstmal einen saftigen Tritt geben.
Aber, und dann ist er wieder wach.
Ja, also ich verstehe es nicht. Entweder schläft er nicht, dann kann er ja so tun, als ob er gerade aufgeweckt wird. Und wenn er wirklich schläft, dann wird er wieder wach. Also das verstehe ich nicht so ganz.
Aber nochmal, um darauf zurückzukommen, dass du meintest, mir wurde es erst in diesem Kapitel klar. Mir wurde es auch erst in diesem Kapitel klar, weil es das erste Mal genannt wird.
In dem Kapitel, wo sie auf Gildor und die Elben treffen, ist tatsächlich es nicht so geschrieben, dass man darüber stolpern könnte.
Nein, aber ich meine, erst bei diesem Hören.
Weil du das Buch schon mal gelesen hast, meinst du? Da ist es dir nicht aufgefallen.
Okay, jetzt verstehe ich, okay.
Ja, und das ist ein weiteres Augenblick, ein weiterer Moment, in dem Frodo wirklich überrascht ist, dass Sam eben der wichtigste Informant für die Verschwörer war und tatsächlich eben dann aufgedeckt wurde durch das Lauschen unterm Fenster.
Und was Mio eben schon mal angeteasert hat mit dem, wem soll ich denn jetzt noch vertrauen, das fragt er jetzt Sam und die anderen. Und dann finde ich Marys Argumentation sehr, sehr gut. Dass er darauf vertrauen kann, dass die Geheimnisse bei ihnen sicher sind. Dass er darauf vertrauen kann, dass sie ihn nicht in Gefahren laufen lassen. Dass er darauf vertrauen kann, dass sie immer bei ihm sind, dass sie loyal sind. Aber sie können nicht darauf vertrauen, dass sie ihn einfach jetzt einfach alleine losgehen können. Und daraufhin sagt er ja auch, okay, ihr dürft mitkommen.
Nein, er macht so, ich ergebe mich, ich höre auf Gildors Rat, das finde ich lustig, irgendwie.
Warum lustig?
Ich finde, er hätte ja auch sagen können, okay, ihr kommt dann halt mit, aber er macht es dann halt so, okay, ich ergebe mich halt so ganz besonders jetzt nicht so, jetzt nicht so, na gut, dann kommt ihr mit, sondern halt auch mit Scherz drinne.
Das wollte ich gerade auch sagen. Du meinst so scherzhaft, dieses okay, dann ergebe ich mich halt so.
Sowas.
Um nochmal ein Zitat eben tatsächlich aus dem Buch zu geben. Frodo sagt ja dann eben, ihr seid eine hinterlistige Gaunerbande. Aber gepriesen sollt ihr sein. Er lachte, stand auf und hob die Arme. Also die Erleichterung, die jetzt eben bei Frodo ist, die kann man sich, glaube ich, gut vorstellen. Ne? Nach dem, was wir eben nochmal beschrieben haben, in welcher Zwickmühle er sich gefühlt hat. Und jetzt ist alles aufgelöst und innerhalb von im Grunde wenigen Augenblicken scheint doch seine Situation sehr viel ermutigender zu sein. Ne? Also er weiß jetzt, den nächsten Weg geht er nicht alleine, sondern er wird drei Gefährten haben, die mit ihm gehen werden, was glaube ich toll ist. Und es ist ja also wirklich jetzt ein toller Freundschaftsbeweis, oder?
Ja.
Ja, also sehr guter Freundschaftsbeweis. Aber das mit dem Erleichterung meint ihr eben auch schon. Und das war dann hier auf diese Situation so ein bisschen bezogen, dass er jetzt weiß, dass er nicht allein ist, wie du gesagt hast.
Und jetzt sagen alle so ein bisschen yay und halt stimmen ein Lied an.
Was so ein bisschen auch auf Bilbo und auf Bilbos Abenteuer hinzielt. Also es ist im gleichen Stile geschrieben wie das Zwergenlied, was sie gesungen haben, was Bilbo zu seiner Abreise bewogen hat.
Aber ich finde es eher wie dieses, die Straße gleitet fort und fort und nicht wie über Nebelberge weit.
Ich habe es in meinem Kopf mal so ein bisschen mit der Melodie, die wir zumindest aus dem Film kennen, gesummt. Ich traue mich das ja nicht öffentlich, nur nicht öffentlich, selbst wenn keine Mikrofone läuft.
Wir hören.
Nee, in meinem Kopf hört sich das gut an, aber ich weiß, wenn ich das rauslasse, dann nicht mehr. Und da fand ich, passt es schon. Zumindest der Anfang passt schon ganz gut. Den kriegt man drauf hin, auf diese Melodie. Ich finde nur die Melodie eher unpassend tatsächlich für ein Lied dieses Inhalts. Zumindest, oder für, noch besser gesagt, für ein Lied für diesen Anlass. Weil die sind ja jetzt eigentlich, obwohl sie ja wissen, dass die möglicherweise Gefahren entgegengehen und Entbehrungen entgegengehen, sind sie ja doch eher fröhlich gestimmt. Und dafür ist die Melodie, die wir zumindest aus dem Film kennen und die irgendwie zu diesem Zwergenlied passt, doch eher getragen. Ne?
Ja.
Aber passend schon.
Aber ich finde das Lied in dem Film so richtig cool immer.
Ich finde das auch gut inszeniert. Ich finde das auch cool. Ja, wir hatten so einen kleinen Fragensticker auf Instagram, zwar nur kurz laufen, guten Tag, aber wir haben zwei Fragen oder zwei Anmerkungen reinbekommen zum Kapitel. Auf die eine sind wir schon so ein bisschen eingegangen, ich würde es trotzdem nochmal eben kurz aufrufen. Und zwar wollte E-Mac2Cormac, du musst uns mal schreiben, wie man das richtig ausspricht, gefragt, wie haben es die Verschwörer, vor allem Sam, es geschafft, das Wissen geheim zu halten? Haben wir ja schon so ein bisschen drüber gesprochen. Also Merry ist derjenige, der hier eigentlich am erstaunlichsten ist, weil er das über wirklich viele Jahre geheim hält. Und Sam hält sich ja dann, also wird ja erwischt im Grunde, unter dem Fenster eben. Und ab dem Zeitpunkt liefert er auch keine Informationen mehr.
Und bei Sam finde ich es eigentlich nicht erstaunlich, dass er nicht erwischt, also dass er sich nicht verplappert hat. Weil wir wissen ja, dass er sehr loyal zu Frodo ist. Und ich kann mir vorstellen, dass er dann, wenn er praktisch anderen gesagt hat, okay, ich bin dabei, ich verplapper es nicht, dass er dann auch dazu sehr loyal ist, dass er eine sehr loyale Persönlichkeit ist, die sein Wort hält.
Ich glaube, Merry hatte damit erstmal diese 16 Jahre, wusste nicht, was er damit anfangen soll, deswegen hat er es jetzt nicht herumgesprochen. Pippin, glaube ich, hat einfach gesagt, ja, ich bin jetzt gescheit genug, ist ihm nicht zu verraten. Und ich glaube, Sam hatte ein bisschen Angst, Frodo zu enttäuschen.
Das mit dem, dass Merry es nicht gewusst hat, würde ich nicht unterschreiben, weil ich glaube, er wusste, als er Bilbo gesehen hat mit dem Ring, was damit auf sich hat, aber als akut wurde, dass praktisch Bilbo weggegangen ist und hat er auch gesagt, er hat Frodo doch immer wieder gehört. Das wird vielleicht das letzte Mal sein, dass ich in dieses Tal hinabblicke, dass er dann wusste, okay, es wird akut, er wird eventuell weggehen. Ich möchte ihn nicht alleine gehen lassen. Da hat er dann angefangen, Mitverschwörer zu suchen.
Ich habe ja auch nicht gesagt, dass er davon nichts wusste. Ich glaube, er konnte diese 16 Jahre halt nichts damit anfangen. Also, ich meine nicht, dass er nicht wusste, was sich damit auf sich hat. Er hat ja gesagt, ach ja, Bilbo hat einen Ring, der unsichtbar macht. Warum sollte ich das jetzt immer herumsprechen?
Ja, ist tatsächlich eine gute Frage, warum er das für sich behält, ob er damit nichts anzufangen weiß und es deshalb für unwichtig hält. Oder ob er das vielleicht für so wichtig hält, dass er sagt, ich behalte das lieber für mich. Irgendwann ergeben sich vielleicht sogar noch weitere Zusammenhänge. Wir wissen ja auch, er muss ja eigentlich einen weiteren Indiz auf die Existenz des Ringes eben bekommen haben beim Abschiedsfest, als Bilbo eben quasi sein unerwartetes Verschwinden einleitet. Und er hat ja in das Buch geschaut, was er darin genau gelesen hat, wissen wir auch nicht. Aber wenn er da vielleicht auch einen Hinweis auf den Ring gefunden hat, hat er ja schon relativ viele wichtige Informationen gesammelt.
Ich glaube, seit so ein paar Jahren weiß er auch schon ganz viel. Und dann hat er gemerkt, oh, das ist wichtig, das verplapper ich nicht. Aber davor hat er halt nicht so, oh, das ist ganz wichtig, das darf ich nicht verplappern. Sondern, ist denn da Wichtiges dran, dass ich das jetzt herum erzählen muss?
Ich würde Zweiteres vermuten, also dass er das als wichtig empfunden hat, dass er es schon vermutet hat, dass es sehr, sehr wichtig ist. Weil ich glaube, Merry ist so gescheit, auch schon bevor er in den Twins war, dass er weiß, dass ein Unsichtbarkeitsring nicht ganz unrelevant ist.
Und ich glaube, dass tatsächlich relativ früh für ihn dieses Freundschaftsding wichtig war. Also er wollte eben nicht Frodo alleine verschwinden lassen, das sagt er explizit. Ich wollte nicht, dass du alleine weggehst, so wie Bilbo. Und deshalb haben wir dich beobachtet. Und er weiß ja, dass eben der Besitz an Frodo übergeht, also kann er relativ gut vermuten, schon nach dem Abschiedsfest, dass auch dieses, möglicherweise dieser Ring an Frodo übergegangen ist. Außerdem erwähnt er ja, dass Frodo weniger vorsichtig war, als es Bilbo gewesen ist. obwohl wir von Bilbo eigentlich wissen, dass er den Ring durchaus benutzt hat. Also nicht nur in der einen Situation, die hier beschrieben wird. Aber offensichtlich passt Frodo nicht so gut auf wie Bilbo. Und insofern wird er, wenn er da scharfäugig gewesen ist, mehrere Indizien gefunden hat und sich relativ schnell sicher sein, okay, Frodo hat offensichtlich diesen Ring.
Diesen Ring, okay.
Und eben aus Freundschaftsgründen heraus ist ihm das wichtig. So scheint mir das auf jeden Fall. Also er achtet da drauf.
Würde ich mitgehen. Ja.
Trotzdem ist ja, also bei Merry haben wir ja schon gesprochen, also ist wirklich erstaunlich, dass er das so lange geheim halten kann, auch vor Pippin zum Beispiel oder also selbst vor Frodo. Ich stelle mir auch irgendwie vor, ob es nicht auch das Verlangen von Merry gegeben hat, mit Frodo darüber zu sprechen. Es gibt ja auch hier in dem Kapitel, als es um das Buch von Bilbo geht, diesen Satz von Merry, dass er gerne noch einmal in das Buch hineinschauen würde, ob denn das Buch bei Frodo geblieben sei. Das weiß er ja offensichtlich nicht. Und Frodo sagt dann eben, nee, das ist nicht da, ich vermute, Bilbo hat es mitgenommen. Aber ich stelle mir vor, wenn er so dieses Verlangen danach hatte, doch mal in dieses Buch reinzugucken, vielleicht hätte er dann auch schon früher mal mit Frodo das Gespräch suchen können. Sag mal, Frodo, ich habe da, ne, muss dir was sagen. Ich weiß eigentlich, du hast da so einen goldenen Ring und so und der macht unsichtbar und ich weiß das von Bilbo. Aber tut er ja auch nicht. Also er behält es ja komplett für sich. Er zieht ja niemanden mit rein. Finde ich wirklich erstaunlich. So richtig erklären kann ich es mir ehrlich gesagt nicht.
Aber ich glaube, ich fände es auch irgendwie jetzt, so wie ich es lese, wo ich weiß, was für eine Wirkung es jetzt hat, dass Merry es genau jetzt offenbart, würde ich auch sagen, dass es keine gute Entscheidung wäre, es schon früher zu sagen, wo er praktisch noch nicht genau weiß, dass Frodo losgeht. Und das ist ja praktisch sein Zweck, wozu er seine Informationen verwendet, damit Frodo weiß. Er weiß vieles und er kann es auch verarbeiten. Ich kann es ihm anvertrauen. Deshalb glaube ich, fände ich es unklug, wenn Merry es schon früher bekannt gegeben hätte gegenüber Frodo.
Für den Effekt jetzt in dieser Situation, ja, dass er so vertrauenswürdig ist und so verschwiegen ist.
Genau.
Ja, klar, natürlich. Trotzdem stelle ich mir die Frage, also wie er das geschafft hat. Ne? Es muss ja schon, für einen Hobbit stelle ich mir das sehr schwierig vor, eine solche, also im Auenland ist ja jede Information, die irgendwie neu ist, irgendwie offensichtlich Gesprächsstoff für 9 bis 99 Tage mindestens, wie wir wissen. Es passt zu den ganzen Mythen um Bilbo wunderbar dazu. Ich meine, der wäre der Held in jedem Wirtshaus gewesen, ja. Ich glaube, der hätte die eine oder andere Runde Getränke ausgegeben bekommen für eine gute Geschichte über Bilbo und die Schätze und was dann da alles so mit dem Ring wohl passiert.
Stimme ich dazu. Ja.
Und all das lässt er sich entgehen.
Ja, 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 wegen der Freundschaft. Wegen der Freundschaft zu Frodo.
Ja, das ist groß, oder?
Das ist sehr groß. Respekt.
Finde ich auch.
Also wenn man da mal länger drüber nachdenkt, ist es wirklich bei der Länge an Jahren und so, ist das schon echt erstaunlich. Gibt es noch einen Grund, wie die es geschafft haben, es geheim zu halten? Also dann nehmen wir mal die Zeitspanne nur ab dem Frühjahr, an dem eben die Mitverschwörer einbezogen worden sind. Ist euch da irgendwie aus dem Text ein Grund bekannt oder eine Erklärung bekannt?
Es kann sehr gut sein, dass, ich würde vermuten, weil Frodo ja so ein bisschen auch in seine Angelegenheit vertieft ist, so, er weiß, er muss los, er möchte sich aber noch diesen Sommer im Auenland genießen, er ist so ein bisschen zwiegespalten, auch mit seinen Freunden, und ich glaube, dann kriegt er nicht so viel mit, was die anderen so um ihn rum machen. Und, Und wie uns ja gesagt wird, was er auch selbst nicht mitbekommen hat, dass er manchmal sowas laut gesagt hat wie, ja, dieses Tal werde ich womöglich nie wieder sehen. Das heißt, er war sehr vertieft in seine Gedanken und hat die Außenwelt gar nicht so mitbekommen. Mhm.
Würde ich mitgehen, würde ich tatsächlich unterschreiben. Stellen wir das so vor, dass Frodo tatsächlich nicht aufmerksam war auf das, was um ihn herum passiert und wenn überhaupt ja in die Gespräche mit Gandalf vertieft war und in dem, was vor ihm liegt und nicht so sehr, was um ihn herum passiert. Und insofern hat das den Verschwörern eher leicht gemacht.
Ja.
Außerdem beginnt im Grunde ja die Verschwörung Schon bevor Frodo viel über die schwarzen Reiter, den Ring, Mordor und so weiter erfährt. Also es ist ja, wie wir eben wissen, ist es ja die quasi diese Nacht und der nächste Tag, an dem Gandalf Frodo alles erzählt. Das ist ja ein sehr ausführliches Gespräch. Und in diesem nächsten Tag ist ja eben Sam derjenige, der unterm Fenster horcht. Und das ist ja, wie wir jetzt wissen, der Tag, ab dem eben Sam wieder gar nichts mehr an Informationen liefert. Das heißt, die Verschwörung muss ja schon, bevor Gandalf tatsächlich weitere Dinge an Frodo gibt, bestanden haben. Und da war, glaube ich, Frodo auch überhaupt nicht darauf gerichtet, sondern eben mit anderen Dingen beschäftigt.
Ja.
Ja, also sagen wir mal, Frodo hat es den Verschwörern nicht gerade schwer gemacht, die Verschwörung geheim zu halten. Das ist vielleicht so der größte Teil der Erklärung. Mhm. Und wie wir von Merry wissen, ist der ja schon lange geübt im Geheimhalten von Informationen. Ja,
da kann nicht so viel passieren.
Gut, gehen wir mal weiter.
Genau, wollte ich jetzt auch machen, auf jeden Fall. Jetzt wird überlegt, so können wir, sollen wir schlafen oder sollen wir direkt los? Können wir überhaupt direkt los? Und wie wir jetzt Merry kennengelernt haben, er weiß einiges, er hat schon einiges vorbereitet. Er hat nämlich, ich glaube, 6 Ponys vorbereitet mit Proviant und so weiter, mit Sachen, die man für Sachen im Exil braucht halt. Und deshalb können sie in einer Stunde schon los.
Warum eigentlich 6 Ponys?
Damit es welche gibt, die Sachen tragen, also die zum Beispiel Proviant tragen oder ein bisschen das Geld oder ein bisschen irgendwas, was sie halt dabei haben. Die Lastenponys, weil es sind ja 4, die wegreiten und 2 Lastenponys.
Ja, aber wie kann man dann die mitführen?
Weil
man
also es sind 5 Ponys.
5, okay, ein Lastenpony passt ja auch.
Ja, ja. Nur also, zur Korrektur, aber so, das ändert, glaube ich, nichts an deinen Äußerungen.
Also, wie die Ponys mitführen. Ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass das Pony auch einfach bei den anderen Ponys bleibt und dass man dann vielleicht so eine Leine hat, also klingt so wie eine Hundeleine, aber wie er so einen Strick hat beim Pony und das dann so ein bisschen hält, während man auch auf dem anderen Pony sitzt.
Okay.
Also das ist, glaube ich, nicht so schwer, da das Pony mitzuführen, weil das möchte ja auch nicht alleine rumlaufen. Ich glaube, dass Ponys Herden nicht, aber dass die nicht alleine rumlaufen.
Trotzdem überlegt Frodo ja noch, ob er nicht trotzdem ein bisschen länger in Krickloch bleiben soll, um auf Gandalf zu warten.
Aber da stellt sich ja jetzt auch eine Lösung heraus, denn Fredegar Bolger möchte nicht mit, weil es wird klar, der Weg führt durch den alten Wald und da möchte er auf jeden Fall nicht hin. Er, habe ich mir gleich nochmal rausgeschrieben, er hat Angst vorm alten Wald. Mhm. Und seine Rolle ist jetzt, dass er in Krickloch bleibt und praktisch Frodo spielt. Also wenn Gandalf kommt, sagt er ihm, wo er lang gelaufen ist und wenn die schwarzen Reiter kommen, weiß ich nicht, was er da macht, dann ist er ziemlich arm dran.
Ja, das glaubt er ja selber gar nicht, ne?
Ja.
Was? Also, der alte Wald ist bestimmt schlimmer als die schwarzen Reiter, meint er ja. Aber was ich jetzt in seinen Augen, also in seiner Position ja auch ein bisschen verstehen kann, weil er hat die schwarzen Reiter noch nie gesehen. Er weiß nicht, wie schlimm sie sind, welche Auswirkungen oder welche Auswirkungen sie auf Frodo und Co. hatten, als sie ihn das erste Mal gesehen haben, dass sie sich sofort verstecken wollten, dass Frodo den Ring anziehen wollte, um einfach nicht da zu sein.
Luis, eine Frage. Glaubst du, Fredegar Bolger sieht nochmal die schwarzen Reiter oder glaubst du, er glaubt immer, ist immer noch im Posten, ja, bei mir geht's immer noch hier gut, ich weiß gar nicht, was die hatten.
Also ich bin mir ziemlich sicher, dass, wie wir ja wissen, dass die schwarzen Reiter den ganzen Weg von Frodo, den vermutlichen Weg von Frodo abreiten, auf seiner Spur sind. Und die Spur führt natürlich nach Krickloch. Deshalb vermute ich, dass die schwarzen Reiter auf jeden Fall auch mit Friediger Bolger in Kontakt treten werden.
Okay.
Und ihr?
Wir wissen es. Wir vermuten nichts, wir wissen es.
Und was wisst ihr?
Wir werden sehen, wenn wir weiter in den Buch voranschreiten.
Man kann es ja mal versuchen.
Also Friediger Bolger, Dick Bolger, der im Englischen Fatty heißt, genannt wird. Also Dick Bolger tatsächlich von seiner Körpermaßen abgeleitet, hat mehr Angst vor dem alten Wald als vor allem anderen und damit auch mehr Angst als vor den schwarzen Reitern. Und so glaubt sich jeder an den besseren Ort. Ja, also die vier sind ganz froh, dass sie den schwarzen Reitern so möglicherweise entgehen. Und Friediger Bolger ist sehr froh, dass er nicht in den alten Wald gehen muss.
Und dann, aber sie entscheiden auch, dass sie jetzt nochmal bis in die frühen Morgenstunden schlafen. Wie im Lied genannt. Also im Lied wird ja auch gesagt, bis in die frühen Morgenstunden, dann geht's los oder so ähnlich. Und Frodo träumt.
Ja, er ist auf so einem hohen Ausguck und hört das Meer.
Ist er auf dem Ausguck? Ich dachte, er sieht einen Turm. Er sieht einen weißen Turm. Nee, erst hört er das Meer rauschen. Am Anfang kann er es noch nicht einordnen. Aber dann weiß er, dass das Meer ist, oder er vermutet es, würde ich mal sagen, dass es das Meer ist. Und dann sieht er einen weißen Turm und er hat das Verlangen, hochzusteigen, um das Meer zu sehen.
Ja. Hast du eine Vermutung, was das sein könnte?
Was es sein könnte? Also ich vermute, dass es auf jeden Fall nochmal eine Bedeutung spielen wird, so wie Mio jetzt fragt und auch wie der Traum geschildert ist. Und bei Tolkien, so wie ich ihn jetzt so im Hobbit und in den ersten Kapiteln kennengelernt habe, ist, was er schreibt, jetzt nichts von, ist jetzt nichts unrelevant. Und der Traum ist, also ich glaube, dass er auf jeden Fall nochmal relevant wird, dass wir diesen weißen Turm auf jeden Fall mal sehen werden, genauer sehen werden im Herr der Ringe. Aber wie ich das jetzt einordnen kann, weiß ich nicht so genau. Ich weiß, dass es Türme gibt im Herr der Ringe, also auch von Gegnern, Feinden, glaube ich. Aber ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das so einer ist.
Also nicht ganz leicht einzuordnen, ne?
Nicht ganz leicht.
Zeitpunkt. Mio, was hast du denn dazu zu sagen?
Wir haben ja schon mal, wir haben ja schon mal von diesen grauen Antworten gehört.
Mhm.
Und da gibt es ja auch so einen weißen Turm. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass er da gerade von diesen grauen Antworten träumt.
Was sind denn die grauen Antworten? Kannst du dazu noch einen Satz sagen?
Ein Elbenhafen, der zu Valinor führt. Dem Paradies, sozusagen.
Genau.
Dem Ort, an dem die Götter leben. Ne?
Das hab ich nämlich auch noch vermutet. Das wollte ich auch noch sagen. Weil wir wissen, ja, oder das ist mehr so ein bisschen Mittelerde trennt von Valinor, also dem heiligen Elbenland, nenne ich jetzt mal. Ja,
dem Land der Valar.
Dem Land der Valar, genau.
In das auch die Elben dann eben zurücksegeln.
Ja, genau, das meinte ich und das ist auf jeden Fall da ist, das habe ich mir auch schon noch gedacht, genau.
Ja, wir sind gespannt, ob wir das nochmal weiter aufgeklärt bekommen in den nächsten Kapiteln oder im Laufe des Buches.
Und jetzt mache ich mal so der das alles genau betrachtet, ist donnert.
Ja.
Könnte ein Zeichen auf schlimme Zeiten sein, dass etwas Schlimmes über den Elbenhafen, über den Turm hereinbricht, dass es schwere Zeiten anbrechen, dass etwas Böses dort passiert.
Spannend.
Wer weiß.
Habe ich gut geraten oder schlecht geraten? Auf dem, was Luis wissen kann, hat er
schlecht geraten.
Schlecht
will ich,
geraten?
Will ich meinen, dass er nicht so schlecht vermutet?
Ich hab nicht so schlecht vermutet.
Ja, boah. Nur der letzte Teil.
Auch wenn, ja, vielleicht auch ein bisschen offener bleibt, was es ganz genau so gibt. Aber ich finde schon, dass das ganz gut überlegt ist.
Danke. Dankeschön.
Das
aber Luis, mit der Auflösung musst du leider noch ein paar Bücher warten.
Also es kommt ein dritten Buch.
Ja.
Mist. Okay.
Wir haben noch eine zweite Frage bekommen oder einen zweiten Hinweis bekommen. Und zwar sind wir von Chaosbogen auf Mary und Pippin angesprochen worden. Und zwar, die werden ja immer in einem Atemzug genannt, sind aber doch durchaus unterschiedlich. Können wir im jetzigen Kapitel oder zum jetzigen Zeitpunkt des Buches schon was über die beiden sagen?
Ja, Mary ist der, der sich ein bisschen mehr auskennt. Ich glaube, der am meisten sich auskennt. Pippin ist halt der Jüngste und hat auch, finde ich, am meisten Humor, macht dann halt, witzelt auch ein bisschen herum.
Das ist ja, finde ich, jetzt erstmal nur in diesem Kapitel so, weil vorher waren Mary und Pippi ja auf der Wanderung getrennt. Mary war ja nicht da, wo Pippin war. Und wie wir jetzt schon viel über Mary gesprochen haben, wissen wir, dass Mary sehr gut geheim halten kann. Und Pippin ist doch, kennt sich sehr gut im Auenland aus. Also in der Nähe von Hobbingen kennt er sich sehr gut aus. Das weiß ich jetzt über die beiden. Papa, hast du noch, also weißt du noch da noch was über die beiden, was mir jetzt nicht klar ist oder Chaosbogen nicht klar ist?
Naja, erstmal hat sie ja recht.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, weil tatsächlich, sie werden immer in einem Atemzug genannt, was ich glaube, spätestens seit den Peter-Jackson-Filmen ja auch mit der Darstellung in den Filmen zusammenhängt. Aber wir erfahren ja, also wie du ja sagst, in den ersten Kapiteln durchaus unterschiedliche Dinge. Also Pippin, der eben die Wanderung begleitet und eben Mary nicht, was im Film ja auch anders ist.
Ja.
Und der beim Bauer Maggot ja eine Rolle spielt und da auch das Heft des Handels in der Hand hat und hier in diesem Kapitel eben Merry, von dem wir wissen, dass er ein ganz erstaunlicher Verschwörer ist, also der wirklich viel für sich geheim halten kann und auch ein Stück weit ja der Anführer dieser Verschwörung zu sein scheint. Also insofern sind die beiden sehr unterschiedlich, aber sind eigenständige Charaktere, die eigenständige Handlungsstränge oder Handlungsteile eben befördern innerhalb dieser Geschichte. Ja, und wie sie so vom Charakter sind, also von Pippin erfahren wir so durchaus ein bisschen, dass er so vielleicht nochmal ein Stück schelmischer ist. Also hier in dem Kapitel ist es ja zum Beispiel diese Szene, in dem er dann sagt, so jetzt gleich muss es kommen, auf wo sie dann darauf warten, dass Frodo jetzt endlich sein Schweigen bricht und beichtet, was sie schon längst wissen, eben was auf sie zukommen wird und was eigentlich los ist. Aber von Mary eben dieses, was wir jetzt ausführlich besprochen haben, dieser Anführer der Verschwörung. Also insofern können wir, glaube ich, gespannt sein, wie sich die beiden Charaktere im Laufe der weiteren Geschichte entwickeln, was sie so ausmachen wird. Aber sie sind eben nicht quasi nur zwei Charaktere, die das Gleiche tun, sondern sehr unterschiedlich.
Mhm. Wir hören jetzt so das erstmal richtig vom alten Wald. Da habe ich mir nochmal so aufgeschrieben, wann der alte Wald das erste Mal vorkommt. Das ist nämlich in Kapitel 1, wo sie im Wirtshaus sitzen und der alte Ohm was erzählt. Und da sagt der Vater Zweifuß, oder Vater Zweifuß findet, dass die Bockländer komisch sind, weil sie ja am falschen Ufer des Brandywine-Flusses leben. Und sie leben am alten Wald. Da wird der alte Wald das erste Mal genannt. Und so richtig rauskristallisiert tut sich der alte Wald erstmal jetzt in diesem Kapitel mit der Angst von Fredegar Bolger. Dass Fredegar Bolger Angst hat und lieber bei den schwarzen Reitern ins Gesicht schaut, als in den alten Wald zu treten. Und laut Fredegar Bolger ist es so, dass niemand aus dem alten Wald rausgekommen ist. Das stimmt aber nicht, weil auch von den Verschwörern und waren schon welche im alten Wald.
Ja, genau. Und eine Frage. Glaubst du, dass die Angst berechtigt ist oder eher nicht?
Bis dahin bin ich auch schon gekommen. Auf jeden Fall ist sie... Ja, also ich hätte auch Angst. Wenn, aber nicht so viel Angst wie vor den schwarzen Reitern. Ich erinnere mich so ganz grob, wenn ich jetzt mal so ein bisschen vorweggreifen darf. ich glaube, dass die Bäume sich tatsächlich auch irgendwie verschieben und so. Und deshalb so schwer ist, rauszukommen, weil alles dann anders aussieht, wenn man praktisch zurückgeht. Ja, das weiß ich über den alten Wald, das hab ich mir eben noch rausgeschrieben.
Ja, und Mary bestätigt ja aber auch so ein Stück weit, auch, dass der alte Wald vielleicht ein besonderer Wald ist und dass man den am besten tagsüber betritt. Da sind die Bäume nämlich schläfrig und ziemlich ruhig. Also insofern scheint es ja durchaus was auch auf sich zu haben damit, dass es nicht ein ganz gewöhnlicher Wald ist. Aber das erfahren wir dann tatsächlich im nächsten Kapitel ausführlicher, was es mit dem alten Wald wohl auf sich hat.
Welches der alte Wald heißt.
Genau. Okay, ich würde sagen, das Kapitel zu Ende, oder?
Kapitel zu Ende. Ich wollte es gerade schon abmoderieren, aber da fehlt doch was.
Ja, du hast noch nicht bewertet.
Ja, ich auch noch nicht.
Ja, diesmal geben wir dir aber keine Zeit zum Nachdenken. Du bist
dran. Mir gefällt das Kapitel sehr, sehr gut. Deshalb gebe ich eine 7 von 9. Weil wie diese Verschwörung aufgetischt wird, mag ich sehr. Und es ist so ein Blick zurück, ein bisschen. Und wir erfahren, was wir vorher als Leser auch nicht mitbekommen haben, dass die schon im Voraus was getan haben. Und das gefällt mir sehr gut, dieser Rückblick, wie sie das praktisch geschafft haben, wie sie so ein bisschen davon mitbekommen haben, vor allem Mary, was es mit dem Ring auf sich hat, was das für ein Ring ist. Deshalb gefällt mir das Kapitel sehr, sehr gut, wegen der Verschwörung. Ich mag Verschwörungen. 7 von 9.
Mio.
Also, ich finde, die Badewannenszene ist richtig lustig. Und die Verschwörung ist, finde ich, auch cool. Deswegen schließe ich mich an mit einer 7.
Das war's?
Ja.
Okay. Ja, ich nehme auch meine Bewertung vorweg. Ich gehe auch mit 7 von 9 d'accord. Das finde ich auch absolut richtig. Ich mag das Kapitel auch sehr gerne. Wie du sagst, die Badewannenszene, auch wenn sie jetzt nicht so lang ist, ne, aber die bleibt einem doch, finde ich, sehr im Gedächtnis hängen irgendwie. Dann diese Verschwörung, die Aufdeckung der Verschwörung, auch die, ja, doch diese Freundschaftsbeweis, der hier erbracht wird letztlich, und dass der Begriff des Vertrauens, wie er eben hier verstanden wird, ja, also auch Sam, der ja, also ich finde Sam auch in dem Kapitel eigentlich, auch wenn wir jetzt nicht so viel über Sam gesprochen haben, aber vielleicht noch ein Punkt. Sam, das muss ich einmal noch kurz vorlesen, der, als er dann ja als wichtigster Informant quasi enttarnt wird, bittet ja dann Frodo um Entschuldigung. Und dann sagt Sam etwas, wie ich finde, sehr Cooles. Bitte um Entschuldigung, Herr. Aber ich meinte es nicht bös mit dir. Und übrigens nicht mit Herrn Gandalf. Er hat einiges Verstand, wohlgemerkt. Und als du sagtest, allein gehen, da sagte er, nein, nimm jemanden mit, dem du vertrauen kannst. Und also da finde ich zwei Dinge bemerkenswert. Einerseits, dass Sam, der Gärtner, also dem Zauberer Gandalf, einiges an Verstand zuspricht, finde ich sehr lustig. Und aus dieser kurzen Dialog, den er ja da zitiert zwischen Gandalf und Frodo, zieht er ja eigentlich die Bestätigung, dass es richtig ist, was sie tun. Also sie hintergehen Frodo gerade ein Stück weit mit dieser Verschwörung, aber im höchsten Interesse von Frodo selbst. Und das finde ich eine schöne Bestätigung für das, was sie dort tun. Also, und das findet sich ja bei Gildadon auch wieder. Und das, wie sich das Ganze auflöst, wie das zusammenhängt, finde ich prima. Also deshalb 7 von 9 Gefährten auch von mir.
Was du da gerade vorgelesen hast, das hat bei mir so eine kleine Frage aufgeworfen.
Bitte.
Und zwar, du meinst ja, dass Gandalf gesagt hat, nimm wen mit, den du vertrauen kannst. Und da wäre jetzt meine Frage, ob in dem Moment Sam nicht vielleicht sich sogar extra verraten hat, damit Frodo vielleicht auch gar keine andere Möglichkeit hat, als Sam mitzunehmen.
Nee? Glaube ich nicht, ein guter Gedanke, aber glaube ich nicht tatsächlich, sondern er war ja einfach zu gespannt und zu aufgeregt in der Situation letztlich. Okay. Hat sich dadurch verraten. Aber wäre ein spannender Gedanke tatsächlich, aber ich glaube, so berechnend ist Sam dann tatsächlich nicht.
Okay, war jetzt auch nur ein Gedanke.
Ja, ein spannender Gedanke auf jeden Fall. Ich hatte ja gesagt, ich habe ein bisschen in der History of Middle-Earth nochmal ganz kurz gelesen und dass Fredega Bolga in der ursprünglichen Version im ersten Manuskript nicht dabei ist, habe ich ja schon erwähnt. Die Verschwörung, so wie wir sie hier lesen, die gibt's da noch gar nicht. Da ist es tatsächlich auch Frodo, der sehr bereitwillig eben von dem bisherigen Verlauf ihrer Wanderung um den Schwarzen Reiter erzählt. Und es ist dann, glaube ich, Merry, der zu dem Zeitpunkt noch gar nicht Merry heißt, aber Merry, der dann vorschlägt, eben in den alten Wald zu gehen. Und es ist relativ klar, dass sie mitgehen. Und es gibt so eine Passage, genau im Kopf habe ich sie nicht mehr, aber Frodo sagt dann eben auch, dass er dann losgehen muss. Und dann sagt er sowas wie, aber du musst nicht mitgehen. Und daraufhin antwortet Merry eben sowas wie, drei sind eine Gemeinschaft, aber vier sind mehr. Und dann so erklärt er dann eben, dass er dann eben auch mitgehen wird. Also da gibt es die gesamte Verschwörung noch nicht. Fand ich ganz interessant, weil die macht, finde ich, einen Großteil dieses Kapitels aus, dass die so gelungen ist.
Ja, weil sonst hieß das Kapitel ja nicht so. Da hieß ja keine aufgedeckte Verschwörung. Da hieß es ja keine aufgedeckte Verschwörung.
Damals gab es ja noch gar keine Verschwörung.
Ja, und wie hieß Merry denn da?
Muss ich überlegen. Ich glaube...
Meriadoc?
Nee. Also ich meine, Sam hieß Odo, Pippin hieß Frodo, Frodo hieß, Moment.
Pippin, Clodo.
Nee, warte mal ganz kurz.
Der ist Frodo, aber mit Haar.
Frodo hieß Bingo und...
Finde ich gut.
Bingo.
Und Merry hieß Marmaduke.
Marmaduke.
Ja, also... Da haben sich die Namen noch wild durcheinander gewürfelt seither.
Hello, Marmaduke.
Bingo erinnert mich irgendwie immer an den Vater von Bibo. Der hieß ja Bungo.
Bingo erinnert mich immer an Bingo. An das Spiel Bingo.
Ja, also seit dem, ich glaube 1938 war es, in dem Jahr hat Tolkien angefangen, dieses Kapitel zu schreiben, hat sich dann bis zur Veröffentlichung noch einiges getan.
Wir sagen Dankeschön fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr hattet schöne Silvester. Und es wäre schön, wenn ihr uns mal positiv bewerten würdet auf Spotify oder wo ihr uns hört, wenn ihr das könnt. Wir wünschen euch eine schöne Zeit. Wir hören uns bald wieder und wir sagen bis Gandalf.